Ja, jetzt bin ich ganz verunsichert. Vielleicht gehe ich nochmal eben duschen. Aber hier gibt es ja gar keine Duschen. Ja, okay. Ja, super, jetzt geht das auch, hoffe ich. Ja, ich habe hin und wieder noch Husten, deswegen nehme ich kein Funkmikro, weil das hängt dann immer irgendwie so vom Mund. Und wenn man dann hustet, dann, ihr habt das ja schon mal mitgekriegt, dann tun einem nachher die Ohren weh. Und das möchte ich euch nicht zumuten. Falls ihr Bibel mit habt, schlagt auf Epheser 2. Wer hat hier eine Bibel mit? Maren, Hammer. Toll. Also, Epheser 2, Neues Testament ist das, Seite 1951, Verse 8 bis 10. Ich lese einmal bis 10 vor, obwohl ich bloß über den 8. Vers predigen werde, aber dann habt ihr ein bisschen Hintergrund. Ich glaube, der Zeugnis ist teilweise ein bisschen lang. Vielleicht werde ich einfach ein bisschen schneller predigen, damit ich schneller durch bin. Denn unsere Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dass wir auch euch sagen, Gnade, Gnade, ihr seid da, ja. Ja, okay. Also was Paulus hier meint, ist Folgendes. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Oder Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal der 8., den müsst ihr euch echt merken. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe oder Gottes Geschenk ist es. Also ich möchte gerne predigen über Gnade und Glaube. Kann man wahrscheinlich auch irgendwie in einem Wort zusammenziehen, aber dann könnt ihr euch das wahrscheinlich schlechter merken. Aber ich möchte predigen über Gnade und Glaube und wie beides zusammengehört. Irgendwie, wenn man Christ wird, wenn man gerettet wird, denn das ist das, worüber Paulus hier redet. Und auch, wie das dann später noch ist, wenn wir beten und wie das auch da irgendwie ein enger Zusammenhang ist zwischen Gnade und Glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht schon, als ich den Vers vorgelesen habe, so der ein oder andere innerlich gezuckt hat und gesagt hat, hey, Moment, was ist das denn? Wir sind doch hier irgendwie Christen in Deutschland und wir sind doch unheimlich geprägt von Luther. Und Luther hat das doch eigentlich irgendwie total klar gesagt und wir sind doch auch vollkommen davon überzeugt, dass man ganz aus Gnade gerettet ist und dass es nur Gottes Gnade ist, dass wir gerettet sind, dass es nur Gottes Gnade ist, dass überhaupt ein Mensch in den Himmel kommt und dass es nur Gottes Gnade ist, dass wir überhaupt die Segnung Gottes bekommen können. Und jetzt klingt das hier ganz anders. Und Luther war in der Tat irgendwie unheimlich radikal an dem Punkt. Also der hat irgendwann halt die Erkenntnis gehabt, irgendwie, dass es auf Gnade ankommt und dass der Mensch gar nichts dazu tun kann, um Gott zu gefallen oder Gott entgegenkommen könnte oder Gott jetzt irgendwie zwingen und überreden könnte, dass Gott ihn gut findet. Sondern Luther hat da irgendwie ganz drauf beharrt und gesagt, so nein, es ist nur aus Gnade. Es kann gar nicht sein, dass irgendwelche menschlichen Werke was dazu beitragen. Und Luther war so radikal in seinen Überzeugungen, was das anging, dass eben alles, was so ein bisschen nach Gnade und Klang total suspekt war, total gefährlich oder komisch vorgekommen ist. Und so heißt es, dass er sogar den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament wegschmeißen wollte, weil, wie er selber sagte, das wäre echt ein recht strohendes Epistel, also irgendwie ein recht trockener Brief und in seinem Ton irgendwie ganz und gar unevangelisch. Und Luther war total ärgerlich darüber und wollte das Ding erst nicht übersetzen und dann gleich in die Tonne kloppen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist er dann zur Vernunft gekommen und der Jakobusbrief ist immer noch in der Bibel drin, obwohl Luther da irgendetwas nicht dran gefallen hat und er irgendwie das Gefühl hatte, dass Jakobus die Gnade nicht genug betont hätte oder dass das irgendwie nach Gnade und noch etwas dazu klang. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, weil der Jakobusbrief, ehrlich gesagt, einer meiner Lieblingsbriefe ist im Neuen Testament und ich finde ihn total schön. Und ich glaube, ich wäre Luther richtig böse gewesen und hätte mir seinen Film nicht angeguckt, wenn er den rausgenommen hätte. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir glauben. Und manchmal ist das sehr gut, irgendwie da auch sehr einseitig zu sein, wenn man einen Punkt klar machen will, dass wir wirklich aus Gnade errettet sind. Und dass es nicht möglich ist, dass wir als Menschen irgendetwas machen und egal wie viel wir meditieren oder nach Lourdes pilgern oder für den sterbenden Papst beten oder keine Ahnung was, das ist alles nichts, irgendwie, was uns vor Gott angenehmer machen kann, sondern es ist wirklich Gottes Gnade, dass wir mit ihm zusammen sein können und unser ganzes geistliches Leben ist nichts anderes als Gottes Gnade. Aber auf der anderen Seite schreibt Paulus das ganz klar, wie dass die Gnade allein nicht ausreicht, sondern dass zur Gnade auch der Glaube kommen muss. Und darüber möchte ich heute eben predigen, wie die beiden zusammengehören. Was ist überhaupt Gnade? Und dann, was hat das mit Glauben zu tun? Und was hat der Glaube irgendwie damit zu tun? Wie hängt der Glaube da drin? Und wie muss beides zusammenkommen, dass nachher wirklich Errettung bei rauskommt oder erhörte Gebet oder was weiß ich was? Also, dass wirklich etwas geistlich Positives und geistliches Leben da rauskommt. Und ich möchte zwei Sachen sagen, die bei Gnade ganz besonders wichtig sind. Ich kann bei dem Thema jetzt nicht so richtig in die Tiefe gehen, weil ich wollte nur 2 Stunden predigen. Und wenn man jetzt richtig viel über Gnade predigen würde, dann würde das echt richtig, richtig lange dauern, weil es ein großes Thema ist. Außerdem haben wir ja eh jetzt nächsten Samstag hier ein Gnadenseminar, das Andreas und Gerd machen werden. Und dann könnt ihr ja kommen und könnt euch da den ganzen Rest anhören. Die haben ein paar Stunden mehr Zeit dafür und werden das ordentlich vertiefen. Und mir geht's eigentlich heute bloß um 2 Aspekte, die Gnade hat. Nämlich das erste ist, sie ist eben vollkommen unverdient. Und das zweite ist, Gnade ist ein Geschenk. Und mir ist so in der Predigtvorbereitung eine kleine Geschichte eingefallen, als ich heute ein bisschen am Harkortsee spazieren war und nochmal über den Text gebetet habe, ist mir eingefallen, dass die Stadt Wetter, aus der ich komme, ein ganz eigentümliches Superlativ hat. Und es ist ja so, dass jede Stadt hat irgendetwas ganz Besonderes, was man dann auf Postkarten druckt oder ans Ortseingangsschild schreibt. Und dann hat irgendwie Pisa den schiefsten Turm der Welt und Köln hat irgendwie den größten Dom oder keine Ahnung, der ist gar nicht der größte, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwie hat den Kölner Dom, der ist was ganz Besonderes. Und Münster hat den Aasee, wo man irgendwie dann Enten füttern kann und noch ein paar tolle Museen. Und die Stadt Wetter hat also tatsächlich in Deutschland die größte Ferrari-Dichte. Und das ist... ja. Und das erklärt sich also so, dass wir... ich habe gedacht, Glory. Und leider sind es nicht meine Ferraris. Obwohl ich noch dafür bete, dass sie irgendwann vielleicht mal in meinen Besitz übergehen. Naja, jedenfalls erklärt sich die ganze Sache so, dass wir eine Consulting-Firma haben in Wetter und die läuft ziemlich gut. Und der Chef von denen sammelt also Ferraris. Das ist irgendwie so sein Hobby. Er hat auch noch 1 oder 2 Rolls-Royce und noch ein paar normale Wagen, Fiestas oder so, keine Ahnung. Und jedenfalls hat er irgendwie so eine Handvoll oder 12 Ferraris oder so, weil er die Dinger halt einfach sammelt. Und deswegen hat Wetter die höchste Ferrari-Dichte aller Städte in Deutschland. Und es geht irgendwie die Geschichte, dass er irgendwann einmal einen seiner Lehrlinge losgeschickt hat mit einem seiner Ferraris, dass er ihn in die Werkstatt bringen sollte zum Putzen oder irgendwas halt daran machen. Ich glaube nicht, dass solche Leute ihre Autos selber putzen. Und der Typ ist jedenfalls losgefahren und hat die Gunst der Stunde genutzt. Und hat sich gedacht, meine Güte, ich werde wahrscheinlich niemals wieder einen Ferrari unterm Arsch haben, weil die Dinger kosten ja auch richtig Geld. Ich mache einfach noch eine kleine Spritztour. Irgendwie, da hat sich bestimmt nicht den Kilometerstand aufgeschrieben. Und ob man da jetzt irgendwie eine Viertelstunde länger braucht oder nicht, ist ja egal. Und in einer Viertelstunde kann man damit ja auch schon 300 Kilometer fahren. Also ist da irgendwie losgefahren und natürlich prompt aus der Kurve geflogen und hat das Ding geschrottet. Und ich glaube, das muss etwas total Peinliches gewesen sein. Dann stand er halt da und hatte auf einmal da 200.000-300.000 Euro Schulden oder sowas so und musste irgendwie Chef noch beibringen, dass er irgendwie auf dem Weg zum Autowaschen den Ferrari geschrottet hat. Und es war bestimmt richtig scheiße. Und ich weiß nicht, wie die ganze Sache jetzt ausgegangen ist, ob er entlassen worden ist oder ob der Chef irgendwie vielleicht, wie ihr, jetzt auch bloß gelacht hat und das eine lustige Geschichte fand. Auf jeden Fall dachte ich mir, so einen Moment lang muss das für den Burschen echt eine richtige Katastrophe sein und er muss wahrscheinlich aus diesem Autowrack ausgestiegen sein und sich gedacht haben, okay, meine Fresse, jetzt habe ich echt richtig Schulden und jetzt muss irgendjemand irgendwas machen, irgendwas muss jetzt passieren, irgendwie, sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Und Jesus hat mal eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, irgendwo im Neuen Testament ist das, und er hat irgendwie von so einem Mann erzählt, der eine Menge Schulden hatte beim König. Und dann war jetzt der große Zahltag und alle Schuldner müssen vor den König kommen. Und eben auch er, und er hatte überhaupt nicht einen Cent irgendwie und hatte 1 Million Schulden oder sowas bei dem und hatte wirklich überhaupt kein Geld, und der König war auch gerade noch in ziemlicher Scheißlaune. Und er steht jedenfalls jetzt vor dem König und er sagt, Alter, wo ist meine Kohle? Und er druckt so ein bisschen rum und so, ja, ich habe irgendwie gerade im Moment gar nichts, schlechte Phase und so. Und der König rastet total aus und sagt, okay, dann hole ich jetzt hier meine Luigis und die können dir die Schienbeine brechen und dann kommst du ins Gefängnis und kannst da so lange Tüten kleben, bis du dann mit deinem Arbeitslohn von 2,50 Mark am Tag die ganze Million abgearbeitet hast. Und der Typ bricht irgendwie total vor dem König zusammen und sagt, hey, Entschuldigung, ey, tut mir echt leid, ich kann das irgendwie nicht aufbringen und ich habe Frau und Kinder und ich brauche meine Schienbeine noch und ich will nicht ins Gefängnis. Und irgendwas an dieser Vorstellung war da, was diesen König echt gerührt hat. Und er sagt, okay, ich erlasse dir das. Ich erlasse dir diese ganze Schuld. Ich schenke dir das. Und das ist das, was Gnade ist. So das Erste, was Gnade ist. Dass es total, vollkommen unverdient ist. Und der Mann hatte nicht mal irgendwie eine kleine Anzahlung. Der hat noch nicht mal irgendwie sein Portemonnaie rausholen können und sagen können, ja, hier 5 Euro habe ich noch. Habe ich gerade eine alte Tante überfallen und die will ich dir auch gerne geben. Und der hatte auch irgendwie keinen tollen 12-Punkte-Plan irgendwie mit seinem Sparkassenberater ausgearbeitet, wie er wieder aus der Schufa-Einträgen rauskommen kann oder so. Sondern der hatte wirklich buchstäblich überhaupt nichts zu bringen. Und das ist das Erste, wie was Gnade ausmacht. Dass wir nichts haben, was wir bringen können. Dass Gott irgendwie uns etwas gibt und wir nichts, wirklich nichts haben, wo wir sagen können, ja Gott, irgendwie ich qualifiziere mich dafür. Sondern wenn wir uns dafür qualifizieren, dann sind wir schon durchgefallen. Gnade ist etwas, wofür man sich nicht qualifizieren kann, wo die einzige Qualifikation ist, dass man keine Qualifikation hat und wo man nichts bringen kann. Und das Zweite, was Gnade ist, es ist ein Geschenk. Und das mag jetzt vielleicht so klingen, als ob es das Gleiche wäre, aber beim Geschenk ist es ja eben so, ein Geschenk muss man kaufen. Und das fällt mir selber jedes Mal echt ziemlich peinlich auf, wenn mal wieder irgendwie eine Familienfeier ins Haus steht oder einer heiratet, setze ich meistens abends um 18.30 Uhr ungefähr irgendwie am Computer, gucke nochmal irgendwie in meinen Kalender und denke, scheiße, Oma hat morgen Geburtstag und die Läden haben jetzt schon wieder zu. Und dann irgendwie schnell ganz panisch zu Alex laufen und, ah, Alex, Oma hat Geburtstag, was soll ich machen? Ich kann dir doch keine 5 Euro schenken. Und dann aber überhaupt gar kein Problem. Alex hat schon längst mir was eingekauft, ist auch schon eingepackt und hier, du musst nur noch die Karte unterschreiben. Und ich setze einfach meinen Storch da drunter und alles ist gut. Und ich kann dann irgendwie, da schreibe ich ja irgendwie meinen richtigen Namen, meinen klaren Namen drunter, damit ich auch weiß, wer gemeint ist. Und dann kann ich wie am nächsten Morgen da hingehen und sagen, hier Oma, habe ich mit Liebe ausgesucht und so. Immer natürlich betend, dass sie nicht vorher fragt, was drin ist, bevor sie es auspackt, weil dann wäre ich wieder gestrandet. Und das ist einfach wie was Geschenke ausmacht. Man besorgt Geschenke und normalerweise besorgt man sie, ohne dass der andere das weiß. Also ich finde, das sind immer die geilsten Geschenke, die ich geschenkt kriege und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und die komischsten Geschenke sind eigentlich, wenn du ja 5 Tage vorm Geburtstag, wie wenn dich einer anruft, ja, was hättest du denn gerne? Also das finde ich immer blöde. Also eigentlich sind Geschenke etwas, das kauft man, ohne dass der andere das weiß. Und genauso ist es eben auch bei der Gnade, dass Gottes Gnade ein Geschenk ist, das Jesus bezahlt hat, ohne dass wir dabei gewesen sind, das total unabhängig von uns ist. Und dass Jesus für das Heil, das wir haben und die Möglichkeit, mit Gott zu leben, schon bezahlt hat, bevor irgendeiner von uns gesündigt hat, bevor irgendeiner von uns auf diesem Planeten gewesen ist. Und dass eigentlich diese Gnade Gottes, ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir unheimlich oft übersehen, gar nichts mit uns persönlich zu tun hat. Das ist etwas, das hat Jesus gemacht vor 2000 Jahren, als er an diesem Kreuz gestorben ist, als er die Schuld der Welt auf sich genommen hat, ohne dass irgendjemand von uns schon da gewesen wäre. Klar, er hat sicherlich gewusst irgendwie, oder Gott hat irgendwie gewusst, er ist ja allmächtig und allwissend, dass wir irgendwann mal auf den Plan treten würden, aber es war etwas, was von uns total unabhängig ist. Und deswegen gilt Gottes Gnade auch wirklich absolut jedem Menschen, der auf dieser Welt ist und jetzt nicht irgendwie nur so den paar 5, 6, 7 Millionen Christen, ich weiß nicht, wie viele Christen gibt es auf der Welt, 300 Millionen, 600, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Wie viel? Oh. Okay, also wir wissen jetzt mittlerweile gesichert, es gibt zwischen 600 und 2 Milliarden Christen auf der Welt. Und irgendwo da drin, in dieser Spanne, bewegt sich das. Und jedenfalls, hey, Gott hat nicht nur Gnade irgendwie für die paar Christen, die es auf der Welt gibt, irgendwie, sondern Gottes Gnade gilt jedem Menschen. Und Jesus hat dieses Opfer gebracht, wirklich buchstäblich für jeden Menschen irgendwie. Und es ist nicht so, dass man als Christ mehr Gnade hätte oder irgendwie, keine Ahnung, sondern irgendwie es ist, dass jeder Mensch, egal ob Christ oder Moslem oder Atheist oder Faschist oder keine Ahnung was, dass sie alle diese Gnade Gottes haben, irgendwie, dass Gott für sie alle Gnade hat, unverdient, ohne dass sie dabei gewesen sind, hat Jesus bezahlt und dieses Geschenk von Gottes Gnade ist da. Und deswegen reicht es auch nicht zu sagen, wie dass es einfach nur Gnade ist, dass wir Christen geworden sind und dass es nur Gnade ist, dass wir errettet worden sind, sondern es ist nötig, irgendwie, dass wir als Menschen wie Ja dazu sagen und da kommt der Glaube ins Spiel. Und wenn es nicht so wäre, wenn es nur aus Gnade wäre, wenn der Glaube überhaupt nicht zählen würde, vollkommen unnütz wäre, dann wäre jeder Mensch irgendwie mit Gott zusammen, irgendwie dann wäre es ganz klar, dann gäbe es keine Nichtchristen, irgendwie dann gäbe es diese ganze Sache mit Himmel und Hölle nicht, sondern dann wären alle gleich. Und so ist es einfach wichtig, dass zu dieser Gnade auch der Glaube kommt. Und das, was der Glaube macht, ist nichts anderes, als dass er sagt, ja, das ist meins. Ich glaube das, was Jesus gemacht hat. Ich werfe mein Vertrauen darauf. Ich investiere mein Vertrauen da hinein und sage, dass das, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha, dass es für mich ist und dass ich irgendwie das bekommen kann und dass ich dadurch mit Jesus leben kann und dass ich dadurch irgendwie nach dem Tod im Himmel sein werde, einfach weil ich das glaube, weil ich es annehme, was Jesus gemacht hat. Und das ist geil. Das ist etwas, was mich irgendwie mal wieder sehr fasziniert irgendwie. Also es ist immer wieder mal so phasenweise, wenn ich über das Heil nachdenke, dass es einfach etwas ist, was mich unheimlich umhaut und wo ich sage, das ist total genial. Es ist geil, dass Gott irgendwie das bezahlt hat. Es ist geil, dass es die Gnade Gottes gibt. Aber es ist eben genauso wichtig, wie dass wir als Menschen gegenzeichnen und sagen, ja, das ist unseres, das will ich haben. Ja, und viele Leute irgendwie sind da, und das merkt man immer so in religiösen Diskussionen, die sagen, hey, Gott ist eigentlich ein totales Arsch. Das ist voll ungerecht, irgendwie, dass es irgendwie einen Himmel geben soll und eine Hölle und dass irgendwie nach dem Tod irgendwie nicht alle da im Wolkenkuckucksheim sind und es da nicht allen irgendwie super gut geht, sondern dass dann wie noch dieses Gericht da ist und das ist ungerecht von Gott. Und ich glaube nicht, dass es ungerecht ist von Gott, weil jeder Mensch die gleiche Gnade hat. Und weil Jesus dafür gestorben ist und weil diese Gnade für jeden Menschen da ist. Und der Unterschied ist nicht wie das, was Gott macht, sondern der Unterschied ist das, was wir machen. Und der Unterschied ist, ob wir sagen, ja, den Glauben, den ich habe, den investiere ich da rein und ich nehme das an und ich sage, das ist meins. Ich werfe mein Glauben, mein Vertrauen darauf und dann passt das. Und das ist der einzige Unterschied. Es ist nicht, dass Gott den Unterschied macht und dass Gott ungerecht wäre oder so, sondern es ist, dass wir den Unterschied machen und dass wir manchmal ein ganz großes Geschenk einfach ausschlagen. Und der Hammer ist jetzt eigentlich daran, dass es nicht nur in Bezug auf das Heil so ist, sondern dass sich das durchzieht durch den ganzen christlichen Glauben. Und ich habe das Gefühl, dass wir da so im Laufe der letzten zwei Jahrtausende Kirchengeschichte, dass sich da irgendwie so ein paar ganz komische Missverständnisse eingeschlichen haben, was denn eigentlich Glaube ist. Und oft kommt das so rüber, als ob Glaube eine ganz tolle Leistung wäre, die man bringen kann, dass es einfach ist, wenn man genug seine Zweifel verdrängt hat, wenn man irgendwie genug Vertrauen aufgebaut hat und auf Gott setzt, irgendwie dann ist das ein großer Glaube, der unheimlich viel bewirkt. Und es kommt oft so rüber, als ob der Glaube es wäre, der irgendetwas ausmacht. Und ich glaube, dass es nicht so ist. Sondern dass es eben genauso wie beim Heil der Glaube nichts anderes machen kann, als die Errettung Jesu nehmen, dass es nachher auch beim Beten und so genau das Gleiche ist. Der Glaube kann das nehmen, was Jesus gemacht hat, aber der Glaube kann nicht Gott dazu zwingen, irgendetwas für uns zu tun oder irgendetwas zu ändern, sondern Glaube ist immer nur in dieser Position, etwas anzunehmen, was Gott uns gegeben hat. Und manchmal kommen da ganz komische Theologien, wenn man mit einem falschen Glaubensbild arbeitet. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran. Ich habe vor zwei Wochen mal gepredigt über die Geschichte mit dem Feigenbaum. Weiß das noch jemand? Super. Das stimmt. Okay. Soll ich mir mal für mein Poesiealbum aufschreiben? Jedenfalls, irgendwie, nachdem also dieser Feigenbaum verdorrt ist und die Jünger dann wieder vorbeikommen, freestylt Jesus eine Predigt über Gebet, über mit dem Feigenbaum. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen. Ich sage zu euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und das klingt irgendwie nach einer ganzen Menge. Alles, worum ihr bittet, das wird euch zuteil. Und wenn man das im Griechischen mal nachschlagt, dann stellt man fest, alles heißt auch im Griechischen alles. Und das ist eine ganze Menge. Alles, worum ihr bittet, im Glauben, das wird euch zuteil werden. Und man kann es so verstehen, als ob es wirklich heißen würde, dass es auf unseren Glauben ankommt. Und wenn wir genug glauben, bekommen wir auch alles. Und ich habe jetzt mal eine lustige Geschichte gehört von Andrew Womack, hat das mal auf einer Predigtkassette gesagt, den höre ich im Moment unheimlich gerne. Und er erzählte so aus den Anfangszeiten der charismatischen Bewegung und der Glaubensbewegung und sagte so in 70ern ungefähr, da war in seiner Heimatstadt, irgendwo in Texas kommt er her, war eine Frau, die hat eine Bibelschule gegründet. Und es war zu der Zeit echt ziemlich wild. Also wenn ihr mal irgendwie was kirchengeschichtlich Spannendes lesen wollt, dann lest mal so die Anfangszeiten wie von der charismatischen Bewegung. Das war echt der Hammer. Es war unheimlich viel Kraft Gottes da und Heilungen ohne Ende. Und Menschen sind irgendwie zu Tausenden und Zehntausenden irgendwie Christen geworden. Und es war unheimlich viel von Gott da. Aber gleichzeitig war es total unreif und viele haben echt totalen Blödsinn gemacht und es war irgendwie eine Zeit des Chaoses und des Aufbruches und wo unheimlich vieles durcheinander ging. Und diese Frau jedenfalls war auf der chaotischen Seite und sie hat eine Bibelschule gegründet und es waren 20, 25 Leute da und sie hatte irgendwann das Gefühl, Gott möchte, dass sie Kenneth Copeland heiratet. Und Kenneth Copeland war damals schon ein sehr angesagter Prediger, irgendwie so einer von den ganz Großen, lebt irgendwie, glaube ich, heute noch. Und es gab bloß ein Problem damit, nämlich Gloria Copeland, mit der er verheiratet war. Und dann hat sie gesagt, ja, Moment, aber hier steht das doch im Markus 11, wenn ich nur genug daran glaube, dann wird es passieren. Und dann hat sie sich gedacht, okay, ich glaube jetzt einfach so lange, dass das passiert, bis Gloria Copeland stirbt. Und dann haben sie in dieser Bibelschule noch ein paar total okkulte Sachen gemacht und haben irgendwie dafür gebetet, dass die Alte irgendwie endlich stirbt und haben da irgendwie Hochzeitszeremonien und allerhand okkultes Zeug irgendwie abgehalten. Also wo du wirklich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen würdest, wenn du noch ein bisschen bei Verstand bist und denkst, meine Güte, das ist doch nicht christlich, das ist doch total am Evangelium vorbei. Aber sie war so überzeugt davon, doch das steht doch da irgendwie, wenn ich nur genug glaube und allen Zweifel verdränge, dann muss das passieren, dann muss diese Gloria sterben und irgendwann bin ich mit Kenneth Copeland vor dem Traualtar und alles ist ganz toll. Und es ist bis heute noch nicht passiert und ich glaube, es wird auch nicht passieren. Und der Grund dafür ist, klar, auf der einen Seite, so ist Gott nicht drauf, irgendwie das ist wahrscheinlich das, was uns so als allererstes auffällt, das ist doch totaler Quatsch. Aber ich glaube, theologisch gesprochen ist eigentlich der Grund dafür, dass es aus Gnade durch Glauben passiert. Es muss die Gnade schon da sein, es muss schon irgendwie etwas von Gott da sein, dann kann der Glaube das auch sicherlich in Besitz nehmen, aber in der Erlösung Jesu ist von Ehebruch keine Rede. Und da ist auch von Mord und Totschlag keine Rede. Und letzten Endes irgendwie, wenn das Sachen sind, für die Gott nicht bezahlt hat, irgendwie dann ist das scheißegal, wie viel wir glauben. Und wir können auch nicht jetzt in guten Glauben mit unserer Wasserpistole in die nächste Bank reingehen und da irgendwie eine Menge Geld mit einer Strumpfmaske abheben und die ganze Zeit irgendwie jeden Zweifel verdrängen und sagen, ich glaube, dass das geht, ich glaube, dass das geht, hey, Gott ist auf meiner Seite, alle Zweifel sind weg und in Jesu Namen, ich werde hier den Jackpot jetzt knacken und reich nach Hause gehen und es wird nichts passieren. Es wird nicht klappen. Und der Grund, warum es nicht klappt, ist, weil es vielleicht aus Glauben passiert, aber die Gnade ist nicht da. Jesus will uns freimachen von Mord und Totschlag und Klauen und fiesen Sachen und diesen ganzen bösen Dingen, aber die sind nicht in der Erlösung drin und deswegen wird das nicht funktionieren. Denn es ist immer das gleiche Prinzip. Im Glauben nehmen wir das, was Gott in seiner Gnade schon vorbereitet hat. Und im Glauben können wir das Heil nehmen. Im Glauben können wir auch, hey, wie Tillmann das gemacht hat, irgendwie Heilung ist sicherlich auch drin, irgendwie in dieser ganzen Erlösungssache Jesu. Das können wir auch nehmen im Glauben. Aber diese ganzen anderen Dinge, irgendwie, die überhaupt nicht in der Erlösung drin sind, da wird das nicht funktionieren. Weil es nicht einseitig auf die Gnade ankommt und es kommt nicht einseitig auf den Glauben an, sondern es muss beides zusammenkommen. Und dann knallt das richtig. Und deswegen möchte ich euch eins vorschlagen, ich bin jetzt auch schon sehr am Ende, nämlich beschäftigt euch mal damit. Wir lesen mal ein Neues Testament, auch gerne mal ein bisschen Altes Testament und guckt doch mal, wofür Jesus gestorben ist. Was ist das Geschenk, was Jesus uns bezahlt hat? Was ist diese Gnade oder das, was Jesus uns umsonst zur Verfügung stellen will? Was ist das eigentlich, wofür wir glauben können und was wir haben können, was wir in Besitz nehmen können? Findet das mal raus, weil es sich auf jeden Fall richtig lohnt. Und wenn beides zusammenkommt, wenn wir das wissen, irgendwie, was Jesus für uns hat, und wenn wir es im Glauben annehmen, dann kann das nur knallen. Und Paulus schreibt das im Römerbrief, Römer 10 ist das, dass wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass es dann auch irgendwie passieren wird und dass das Leben reicher wird. Und ich glaube, dass es sehr oft einfach so ist, dass wir als Christen gar nicht genau wissen, wie was Jesus für uns hat und dass wir es deshalb nicht nehmen. Und es gibt unheimlich viele Christen, die beten noch nicht mal in Sprachen oder haben noch nicht mal irgendwie Erfahrung mit dem Heiligen Geist, einfach weil sie gar nicht wissen, wie das ein Heiliger Geist da ist. Und man kann irgendwie als Christ so leben, aber es ist total schade. Und da, wo man es dann in der Bibel liest, irgendwie, dass Pfingsten dieser Geist gekommen ist und dass irgendwie im ersten Korintherbrief die ganzen Geistesgaben aufgelistet sind und man dann sagt, hey, ich glaube das, das ist für mich, irgendwie, da kriegt das Leben eine ganze Wendung. Oder natürlich auch da irgendwie, vielleicht bist du hier und du bist irgendwie noch gar kein Christ, du bist noch ungläubig und überlegst dir, ob das was für dich ist, diese ganze Sache. Kann ich dir sagen, das Leben wird sich ändern, wo du das einsiehst und wo du sagst, ja, aus Gnade hat Jesus für mich bezahlt und es gibt diese Gnade Gottes, ich kann das Heil haben und ich kann meinen Glauben darauf setzen, da wird das Leben sich verändern. Und das ist einfach wie das Prinzip, wie der Glaube wächst. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und da, wo wir das Wort Gottes verstehen, wo eine Erkenntnis da ist, dass Gott wirklich etwas für uns hat und wo wir den Glauben darauf setzen, wird das Leben sich verändern. Und deswegen echt nochmal irgendwie bitte an euch, irgendwie guckt doch mal rein in eure Bibel, lest das mal so ein bisschen, meditiert darüber und guckt, was Jesus alles für euch hat. Irgendwie dann ist es noch unheimlich vieles, irgendwie was da ist und noch ganze Horizonte da, die wir entdecken können und wo wir es einfach merken können, aus Gnade, durch Glaube wächst die ganze Sache. Amen. Wir werden jetzt etwas Lobpreis machen. Und wir haben ein Gebetsteam. Da sind jetzt die Sandra und die Anne. Die haben blinkende Herzen. Und falls ihr irgendwie Gebet braucht oder falls ihr sagt, hey, das hat mich echt angesprochen oder so und ich möchte Christ werden oder ich möchte irgendwie weiterkommen glaubensmäßig, kommt doch einfach nach vorne. Die stehen hier irgendwo, beten gerne mit euch, dass da was passiert in eurem Leben und dass es weitergeht. Und ich möchte auch noch kurz beten. Heiliger Geist, ich habe dein Wort ausgerichtet, so wie ich es hier verstehe. Und ich bitte dich, dass du es lebendig machst. Ich weiß, das war viel für einen Abend und es war keine Botschaft für den Kopf, sondern eine Botschaft fürs Herz. Und ich bitte dich, dass du es lebendig machst. Jesus, ich danke dir für diesen Moment, wo ich es echt erkannt habe, wo es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich erkannt habe, irgendwie, dass du lebst. Und ich weiß, dass wir alle diesen Moment irgendwie der Offenbarung brauchen. Gott, und ich bitte dich irgendwie für unsere Verwandten und Freunde und so, die das noch nicht gesehen haben, die das noch nicht erkannt haben. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, Heiliger Geist, dass du ihnen den Schleier von den Augen nimmst, dass du ihnen eine Sekunde der Offenbarung schenkst und dass sie sehen, ja, dass Jesus wirklich lebt und dass du ein großer Gott bist. Und Vater, du siehst auch, wo wir in unserem Leben stehen. Die wir schon mit dir leben. Und Vater, ich danke dir, dass die Errettung nicht alles ist, was du für uns hast. Jesus, ich danke dir, dass du echt viel mehr irgendwie für uns gekauft hast, als dass wir irgendwann bei dir im Himmel sind. Das ist schon geil, aber danke für das, was wir auch hier schon haben können. Ja, und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was irgendwie noch alles drin ist in diesem Erlösungspaket. Gott, ich bitte dich, dass du uns da Offenbarung und Erkenntnis gibst und dass wir unseren Glauben drauf werfen können. Herr, mir ist das mit dem Geist echt wichtig im Moment, Gott. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du es den Leuten, die keine Erfahrung mit dir machen, dass du es ihnen groß machst, dass du lebst und dass du da bist. Gott, ich bitte dich, dass die, die euch komische Theologie gebunden sind, irgendwie an dem Punkt, und das nicht glauben können und das ablehnen, Gott, bitte ich, dass du ihnen Offenbarung schenkst. Ja, dass du irgendwie in ihrem Leben anfängst, richtig zu wirken. Halleluja. Jesus, ich bitte dich auch für die Leute, die dich nicht besonders gut spüren können hier. Gott, ich glaube, es sind einige hier. Und ich bitte dich, dass du ihnen auch begegnest und dass du ihnen Offenbarung gibst über Matthäus 28 am letzten, dass du bei uns bist, alle Tage bis in der Weltende. Und ich bitte dich, dass sie dich spüren können. Okay, ich hatte eigentlich gar keinen Aufruf geplant, aber ich glaube, wir würden echt gerne irgendwie für Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Und vielleicht sind jetzt noch ein paar andere Sachen irgendwie, wo Gott euch was zeigt und wo da noch Schätze in der Bibel zu entdecken sind und die sind noch nicht in eurem Leben drin, dann kommt doch bitte auch nach vorne, würden wir gerne für euch beten. Aber wir wollen auf jeden Fall für Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten und ich würde sehr gerne für Sprachengebet beten. Also falls du jetzt hier bist und sagst, Alter, ich habe noch nie in Sprachen gebetet, aber ich hätte voll Bock da drauf, dann will ich das auch gar nicht groß erklären, was das ist. Irgendwie du weißt das dann schon und dann würde ich gerne für dich beten, dass das kommt. In Jesu Namen. Darf ich mich fragen vom Lobpreis, gibt es noch irgendwelche prophetischen Eindrücke hier? Irgendwas, was der Herr vielleicht noch machen möchte in unserer Mitte heute Abend? Irgendwie eine gewisse Erwartung heute. Zum ersten Mal. Okay, sonst kommt einfach beim Lobpreis nochmal nach vorne, irgendwie dann ist da auch noch Gelegenheit, das zu sagen. Halleluja.